Also ich möchte heute Abend, wie angekündigt zuvor, nochmal auf dieses Lebensort Samsara zurückschauen. Haben wir ja vorhin schon gemacht, zusammenfassend im Übergang oder in der Einführung. Und ich möchte es nochmal unter ganz gewissen Aspekten tun. Und das seht ihr auch im Titel auf diesem Blatt. Samsara erkennen oder der Angst ein Lächeln schenken. Und dieser Titel, der Angst ein Lächeln schenken, ist von diesem Buch hier inspiriert. Auch den Text, den ihr hier drauf habt, ist weitestgehend ein Kapitel aus diesem Buch, Trungpa Rinpoche. Ich habe ja den Vortragszyklus dieses Jahr primär mit oder basierend auch auf dem Buch gemacht, das jetzt im Strom der Zeit hier. Das ist eines das einzige Buch, was ich zumindest gefunden habe, was sehr ausführlich und extrem kompetent und faszinierend auf dieses Lebensrad, insbesondere die sechs Daseinsbereiche davon eingeht, auf das andere nicht, also auch auf die sechs Daseinsbereiche. Im zweiten Teil dieses Buches wird das beschrieben. Und er hat eben noch viele andere Bücher geschrieben und eines davon ist dieses Der Angst ein Lächeln schenken. Und deshalb, weil ich dieses eine Kapitel, sonst das Buch, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber dieser eine Kapitel finde ich extrem gut und faszinierend, habe deshalb dieses Kapitel weitestgehend hier auf diese vier Blätter gebracht. Keine Angst, ich werde das nicht einfach stur durchbeten hier, sondern das ist gedacht, wir haben ja Feiertage vor uns und Zeit und vielleicht haben wir Lust, auf einen inspirierenden Text zu lesen oder uns in einzelne Sätze zu vertiefen. Und in diesem Text wäre sehr gut dafür geeignet, dass ich werde mich weiter mit diesem Text auseinandersetzen. Vielleicht geht es euch ja gleich, dass wenn ich da einzelne Punkte rausziehe, dass ihr denkt, doch, das wäre schon noch spannend. Und ich habe so ein, zwei weitere Zitate eingefügt, noch von anderen Schriftstellern, um das noch etwas wie anzureichen. Aber der primäre Teil ist aus dem Buch. Ihr habt die Quelle auch zuhinterst. Auf der letzten Seite zu unten steht das, falls euch das interessiert. Weshalb habe ich diesen so Untertitel gewählt? Weil eigentlich, wenn man sich dieses Bild anschaut, und ich habe den Kopf hier so rausgeschnitten, da neben der Angst, eigentlich, und ich habe das auch eingangs gesagt, das ist wie ein Dämon, der eigentlich angsteinflößend sein kann. Und etwas, was wir ganz häufig in diesen Lebenswelten, die ich zuvor nochmal so Revue passieren habe lassen, etwas, was uns häufig begleitet, ist Angst oder Ängstlichkeit oder Sorge. Vielleicht ist es nicht wahnsinnige Angst, aber doch irgendwie Angst vor etwas, vor einer Begegnung, vor dem Nächsten. Was passiert, was kommt auf mich zu? Wie werde ich das schaffen? Geht das überhaupt? Was ist, wenn ich krank werde, wenn mein Nächster krank wird, wenn ich sterbe, wenn ein Partner stirbt? Also eigentlich begleiten uns in unserem Leben ganz viele Sorgen und Ängste. Ist eigentlich ein Kontinuum, das da ist. Und deshalb finde ich es auch mal interessant, über dieses Rad zu sprechen im Sinne von das, was wir da erleben, diese Erlebniswelten sind häufig gepaart oder begleitet von Ängstlichkeit oder von Sorgen. Und wie schon der Titel hier sagt von dem Buch, der Trungpa, ein sehr bekannter, berühmter, verstorbener, aber dann Ende 90er Jahren verstorbene tibetische Lehrer, hat sich befasst sich mit der Angst in diesem Buch und auch geht praktisch rauf, was ist ein Mittel gegen die Angst, ist ein falsches Wort im Umgang mit dieser Angst. Und das ist das Thema von diesem einen Kapitel, auf das ich jetzt etwas näher eingehe. Und vielleicht noch interessant, deshalb ist es auch wieder die Brücke, zu dem hier und zu Unwissen in der Mitte. Es gibt einen sehr interessanten Vortrag von Tilman Borghardt, auch meiner, schon x-mal erwähnt, einer Lehrer. Der hat einen sehr guten Vortrag über Angst gehalten, könnt ihr in YouTube euch anschauen. Teil 1 da wieder kurz vorgestellt, das ist nicht so interessant, also ihr kennt ihn noch nicht, und der Teil 2 ist dann nur 40 Minuten oder 35 Minuten, also ist auch kurz. Ein kurzer Vortrag über das Thema Angst. Ist extrem hörenswert. Ich werde dann auch den Link auf der Website bei mir machen, dann schreibt ihr das auch. Vielleicht habt ihr mal Zeit und Lust, euch den anzuhören. Also wenn Thema für euch in Angst ist, ist das ein interessanter Vortrag. Und das, was er ganz zu Beginn sagt, und das ist eigentlich noch erstaunlich, so ist nicht in Deutsch nicht wirklich korrekt, aber sagt eigentlich, Angst sei eigentlich ein Synonym für Unwissen. Also Angst entsteht oder ist die Folge davon, dass wir etwas nicht wissen, dass eben etwas unbekannt ist, dass wir, häufig ist es so, was wir nicht wissen, das macht uns Angst. Zuerst mal das an dir, kenne ich nicht, da bin ich mal zurückhaltend. Die Situation kenne ich nicht, die Lebenssituation kenne ich nicht. Insofern haben wir da schon Bezug und sagen, ja, Angst hat wahrscheinlich etwas auch mit Unwissen oder Unbekanntem zu tun. Aber er sagt da, es ist wirklich, Angst ist eine direkte Folge von Unwissen. Das heißt auch, und das sagt er auch so ausdrücklich in dem Vortrag, eine erwachte Person oder eine erleuchtete Person kennt keine Angst vor nichts. Ist ein völlig furchtloses Dasein. Egal, was da kommen mag und da ist, es gibt keine Angst, es gibt keine Sorge, es gibt auch keine Sehnsucht nach was. Es ist einfach so, wie es ist. Und das heißt, erwachtes Dasein heißt, ganz mit dem im Kontakt zu sein, was ist, ohne jeglichen Vorbehalt, Befürchten oder dagegen. Es ist einfach im Kontakt sein. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja x so Versuche, wie kann man das überhaupt beschreiben? Und das in dem Zusammenhang, in dem Vortrag benutzt ihr das, finde ich bedenkenswert, was es ist. Interessant. Und macht nicht in dem Bild hier Sinn, also dieser ganze Dämon, der dieses Rad hält, im Zentrum steht das Unwissen, wäre das Unwissen weg, würde sich das wie dieser Dämon auch wie auflösen, das was Angst macht, dieses Kehrdrehen, ich bin mit dem einen Bereich, ich möchte was anderes, ich bewege mich hin und her. Und die Frage ist, und um das soll es heute ein wenig gehen, und da kommen wir auch nochmal auf einzelne Elemente dieses Rades zurück, was wäre denn im Mittel, um mit der eigenen Angst umzugehen, den eigenen Ängsten oder auch den eigenen Sehnsüchten, nach was sehne ich mich. Das ist auch so eine Grundkonstante, häufig wünschen wir nach etwas, wir sehen uns nach etwas und eigentlich nicht diese jetzige Weihnachtszeit, ist ja ein Paradebeispiel, da werden ja Sehnsüchte und Wünsche geschürt, meistens im Außen, wir haben aber auch die Sehnsucht nach schönen Familien, ein schönes Familientreffen ohne Streit, nach ein paar ruhigen Minuten. So dieses Sehnen nach etwas, etwas wünschen wir, es wäre doch so, kennen wir bestens und gleichzeitig, und das geht nicht Hand in Hand, ist die Angst, dass es nicht so ist, dass da doch wieder der Streit auftaucht und man auf die alten Muster zurückkommt, wenn wir dann glücklich am Familientisch sitzen. Oder dass ich nicht diese Weihnachtsfeier nicht so sehe, wie ich mir das denke. Also es ist oft gepaart, Sehnsucht und Angst sind so Gegenspieler. Und was ist nun nötig nach den Ausführungen von Trungpa Rinpoche, um so mit diesen Ängsten und diesen Sorgen, die zusammengehen mit dem sich bewegen in diesem Lebensrat, in diesen Vorstellungen, was ist da eine wesentliche Voraussetzung, um mit der Angst sich auseinanderzusetzen? Und das sagt er ganz am Anfang in diesem Text, und ich habe den ersten Satz hier in diesem ersten Block ist rot angestrichen, was er eigentlich uns vorschlägt, und das passt auch nicht zu dieser Weihnachtszeit, das, worauf es hier ankommt, lässt sich tatsächlich nur auf eine einzige Art und Weise erreichen, nur indem sie lange Zeit, viele Sekunden, Minuten und Stunden mit sich selbst verbringen. Richtig gehen, ganz und gar, haben sie das nämlich noch nie getan. Stets versuchen wir, etwas mit uns zu tun, statt einfach nur bei uns zu sein. Also gerade in dieser vorweihnachtlichen Aktivitätszeit, das sind Geschäftsstrengen, die haben noch viel zu erledigen. Wenn man darüber nachdenkt, wie oft bin ich wirklich an einem Wochenende so einfach bei mir und ich bin einfach bei mir, mache nichts etwas mit mir. Ich versuche einfach zu sein mit mir. Das ist ganz selten. Ganz selten. Machen wir schon vielleicht, aber so wirklich, das auch mal zu fragen, mache ich das wirklich? Nicht noch irgendwas zu malen, noch was zu lesen, sondern einfach mit mir in Kontakt zu sein, ist eigentlich ganz selten. Das sagt, ist eine Grundvoraussetzung, um eigentlich so auch den eigenen Ängsten und diesen Mustern, die uns hier drin bewegen, und zu begegnen. Und da so wir ja Weihnachtszeit vor uns haben, auch einen christlichen Feiertag, habe ich so zwei Zitate gleich drunter, die sind jetzt nicht von Trungpa Rinpoche, sondern von zwei bekannten christlichen Mystikern. Und es ist schon noch interessant, wenn man das im Kontrast liest. Der von Meister Eckhart, der erste: Geh in deinen eigenen Grund, inwendig im Innersten der Seele, da ist dein Leben und da allein lebst du. So der erste. Und der zweite: Wenn der Mensch eine stille Ruhe in sich bereitet hat, sodass aller Lärm vergangen ist, dann kommt der Herr, wie er es bei Elias tat, in einem stillen Raunen, in einem Wispern und erleuchtet den Geist. Also dann begegnen wir dem Göttlichen oder Gott in uns, nun in christlicher Sicht. Also zwei gleiche Erkenntnisse, so das ganz bei sich einkehren, in die Stille kommen. Im Übrigen als Klammerbemerkung, wir haben wieder einen Weihnachtspark im Klaraspital, der steht unter dem Motto Stille. Also Stille ist wirklich ein faszinierendes, das ist noch was anderes als einfach Ruhe, wirkliche Stille. Und das heißt ja auch Stille Nacht, also es passt wirklich so diese Überlegung in diese Zeit. Und vielleicht haben wir auch etwas die Chancen oder können es uns nehmen oder uns und vielleicht auch selber schenken, mal so eine Zeit der Einkehr bei sich selber. Das wird hier als eine Voraussetzung beschrieben, um überhaupt dem hier tiefer zu begegnen und den eigenen Ängsten und Sorgen und durch diese Begegnung dann aber auch in eine Befreiung davon oder in einen größeren Freiraum, vielleicht nicht eine völlige Befreiung, aber in einen größeren Freiraum, in eine größere Angstlosigkeit eigentlich zu finden. Und das Interessante ist auch noch, vielleicht hier noch angemerkt, das habe ich in meinen MBSR-Kursen, die bei mir mal irgendwann gemacht haben, in dem Buch, in dem Jon Kabat-Zinn das MBSR-Programm beschreibt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber so das, wo er das ganze Programm beschrieben hat, da gibt es so einen Abschnitt drin, wo er der Bedeutung von Meditation nachgeht. Und er zitiert dort, glaube ich, einen deutschen Physiker oder Naturwissenschaftler, der hat sich mit dem länger befasst und ich weiß auch nicht genau jetzt, wie die genaue Wortspielerei aus dem Indogermanischen ist, aber das erste ist, Meditieren hat den gleichen Wortstamm wie Medizin und hat auch so einen Begriff von Messen, also in ein richtig gesundes inneres Maß finden. Also Meditieren und Medizin kommen aus dem Gleichen eigentlich. Und Meditieren heißt eigentlich im Tiefsten so in das innere eigene Maß wieder zu finden, ganz zu sich finden. Das wird als Meditieren beschrieben. Was ist so wirklich das eigene innere Maß mir selber oder auch der Dinge, wie ist es, könnte man dem auch sagen. Also es geht darum, wie bin ich selber, was ist wirklich mein innerer Zustand und wie ist es auch wirklich. Das wäre auch aus dem Begriff Meditation heraus und das, was eigentlich hier geht. Das heißt, um das geht es hier eigentlich in dieser Beschreibung. Und wenn man das jetzt so probiert, dann erstens kommt man zuerst mal bei sich selber an. Wir haben das vielleicht ja vorhin auch etwas versucht, mal aus dem unserem Alltag, wir sind hierher gekommen, dann habe ich eine kurze Einführung gemacht und dann haben wir versucht, so in diesen rund 30 Minuten waren es nicht ganz, einfach mal zu uns kommen. Da kam nicht mehr viel von außen, noch meine Stimme etwas, uns selber spüren, die Atem spüren, unsere eigene Befindlichkeit wahrnehmen. Das war so wie der erste Schritt. Und der zweite, das habe ich dann auch so angeleitet, war zu merken, ja, ich bin so, aber dann auch die Frage, die etwas vielleicht irritierende Frage, ja, wer ist eigentlich wirklich hier und wie ist es hier zu sein? Also zu merken, dazu kann uns diese Frage helfen, dass ich hier bin, aber wer ist hier? Es ist einfach eigentlich primär Erleben. Dann falle ich wieder zurück, ja, ich bin ja hier, ich spüre mich, ja, ich bin ja. Und dann aber für einen Moment vielleicht wird einfach nur Erleben. Ich erlebe jetzt, wie ich hier sitze. Da ist gar keine Person mehr notwendig, die ich mir mitdenke, sondern es ist einfach Erleben. Also in der Meditation geht es einerseits wirklich zu sich kommen und gleichzeitig aber zu erfahren oder zu erleben, dass ich zwar da bin, aber nicht wirklich so ich. Es ist einfach Erleben da, Präsenz da, Spüren da. Da braucht es gar kein Ich dazu. Es ist einfach Erleben da, das sich dauernd weiter fortsetzt. Dann kommt wieder das Bild, ja, ich bin ja da und mir ist das wichtig und das will ich. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Lücke und ich komme wieder in einfach reines Erleben, präsent sein. Und zudem lädt uns eigentlich hier Trungpa in diesem ersten Kästchen oben ein. Und er sagt, so in dieses Erleben zu kommen, dazu gäbe es eben ein Mittel, nicht erstaunlich, die Meditation, die er da empfiehlt. Und er macht eine spezielle Meditationsanleitung. Und ich habe die schon ähnlich auch hier gemacht, aber habe es jetzt versucht, heute Abend mal entsprechend, wie er es hier beschreibt, euch auch anzuleiten. Und habe mich eben dann auch einen Grund, der dann noch schnell klar wird, weshalb. Und er beschreibt eigentlich die Meditation ganz kurz. Es ist unten rechts in diesem Kasten, in Berührung kommen und loslassen. Und weitergehen. Das ist in diesem Abschnitt. Also was er eigentlich als gute Meditationspraxis beschreibt, ist eigentlich sehr knapp, dass wir mit unserer Atmung in Kontakt kommen. Die ist dazu einfach sehr geeignet. Und dann aber die Betonung legen, nicht auf den ganzen, die ganze Atmung einfach bleiben im Sinne von einer Sammlungsübung, sondern versuchen mit der Ausatmung so innerlich wie in einer Öffnung zu finden, loszulassen. Also ich werde zunehmend wie zur Atmung und lasse immer wieder los. Das kann helfen, in einer so das, was gerade in mir ist, zwar damit zu sein. Zuerst haben wir uns auch dieses eine Erinnerung wieder ins Bewusstsein gerufen. Ich habe euch dazu eingeladen, nehmt euch eine Erinnerung, die ihr hier ganz präsent habt, wieder hervor. Und dann mit der Ausatmung lassen wir sie los. Also es geht darum, eigentlich einerseits ganz präsent zu sein mit dem, was ist, das auch zu sehen, nicht zu verdrängen, egal was es ist, ganz wichtig, das betont hier auch Trungpa in dieser Anleitung, aber auch nicht kleben zu bleiben. Das heißt, immer wieder für das nächste Erleben, das nächste, was da ist, ob es nun angenehm, unangenehm, freudig, traurig, egal was es ist, mit dem zu sein, was gerade ist, und durch diese Art der Atmung oder der Meditation zu üben, immer wieder ins nächste, was sich da gerade kommt, ins nächste Erleben wieder zu öffnen. Das heißt, ich halte nichts, sondern ich öffne mich immer und bin immer wieder frei für das Nächste, was eben sich in mir entfaltet. Das heißt, auch das, nachdem ich mich vielleicht sehne oder das, was mir ängstigt, diese Angst sehen, aber nicht daran kleben bleiben, mich nicht vereinnahmen lassen, sondern ich spüre meine Atembewegung, ich spüre auch die Angst in mir oder das Verlangen, die Sehnsucht, und ich versuche gleichzeitig durch dieses bewusstes Loslassen mit der Ausatmung, dann ich immer wieder auf die Ausatmung gehe, in diese Öffnung, in ein Loslassen hinein zu finden. Und das Wichtige eigentlich ist, das hatte ich schon in einem der letzten Abende, das war auch ein Zitat aus dem Buch hier von Jöckin Trungpa, ich finde eigentlich der wichtigsten Punkte, die da überhaupt geschrieben sind, das ist so im viertobersten Kästchen auf der Seite 2, das hatte ich schon auf einem Blatt in der letzten Abende. Also die Frage ist, wie können wir im Tiefsten eigentlich eine Freiheit finden oder loslassen vor etwas? Und was er hier schreibt, ist extrem provokativ. Es ist das, was ihm so gleich grau unterlegt ist. Also letzten Ende wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als von dem abzulassen, der nach etwas greift oder etwas haben möchte oder sich auch vor etwas fürchtet. Weil das unser Dreh- und Angelpunkt, auf den wir immer wieder Bezug nehmen, wenn wir uns vor etwas ängstigen, etwas wollen, etwas nicht wollen, ist eigentlich immer ein Satz, ich möchte nicht, ich möchte das, ich will das. Es ist immer der Dreh- und Angelpunkt für Identifikation oder im Widerstand sein, ist eigentlich, dass es da jemand fixen gibt, der im Widerstand ist oder etwas möchte. Und diese Meditation der Öffnung oder des sich verströmenden Atems kann dazu helfen, so dieses immer wieder loszulassen, immer wieder einfach ins richtige Erleben zu kommen. Deshalb finde ich diese Anleitung wirklich extrem hilfreich. Und was vielleicht auch dieses sich öffnen mit dem Atem dazu helfen kann, ist eigentlich, und das ist so, wenn wir hier dran denken, dass sich das so kaleidoskopisch und sehr schnell und immer wieder neu dreht, und wenn ihr euch vielleicht an euren Tag zurückerinnert habt, da auch, das geht einfach fließend und ganz schnell in ein Erleben geht ins andere über. Wir kriegen da beinahe nicht den Fuß in die Tür, das passiert einfach so. Und die Frage ist, wie kriegen wir da zwischen dem, zu was es uns drängt, etwas zu tun, etwas weiterzudenken, wie kriegen wir da eine Lücke, eine Achtsamkeitslücke rein? Und diese Anleitung eben immer wieder loslassen, ist eine Anleitung, da zu ihm einen Freiraum, einen Spielraum zu bekommen in dieses sich drehende Erleben, um es erstens zu erkennen und zweitens dann in einer heilsamen Art und Weise darauf Einfluss zu nehmen. Und deshalb auch in diesem Kästchen, im ersten Kästchen, damals mit 43 geschrieben ist, auf der Seite 3 habe ich auch nochmal das Zitat von Viktor Frankl, das hatte ich die letzten beiden Male, glaube ich, schon auf dem Blatt. Und das finde ich schon ein ganz spannendes Zitat, sehr berühmtes Zitat von ihm: zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also zwischen Reiz, ich sehe was, ein Gedanke taucht auf, es muss nicht nur ein Reiz von außen sein, sondern mir begegnet was. In meinem Bewusstsein taucht was auf. Von außen ein Geräusch, ich höre was, dann eine Reaktion. Also zwischen diesem Reiz und wie ich oder mein Geist oder mein Erleben darauf antwortet, da liegt ein Raum, der ist aber meistens ganz, ganz, ganz klein. Aber grundsätzlich liegt da was dazwischen. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, unsere Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also in dieser, wie wir auf die Dinge antworten oder auf unser Erleben, wie wir das weiterspinnen, weitererleben, da drin liegt schlussendlich eben, in welche Richtung wir entwickeln und ob wir uns in mehr Freiheit oder weniger Freiheit entwickeln. Und dieses Zitat ist eigentlich auch nichts anderes als das, was hier in diesem Feld nochmal mit Karma beschrieben ist. Also das, was wir häufig bedenken, das wird eine Gewohnheit, und was eine Gewohnheit wird, irgendwann formt das unsere Person, unsere Gewohnheitsmuster formen das, was wir sind, das, was wir immer wieder tun und bedenken und in Erwägung ziehen und so weiter. Und deshalb ist da die Frage, wie kann ich das Erleben gut begleiten, dass ich Freiräume finde, um zu entscheiden, gehe ich jetzt zieht mich in dieses Wutfeld und Aversionsfeld, ich merke, da baut sich was auf. Wenn ich da einen Zwischenraum kriege und ich merke, jetzt zieht es mich rein, dann kann ich dann das lassen. Oder ich kann sagen, ja, da bin ich gerade dumpf und sehr stur unterwegs und eigentlich kümmert mich nichts. Ich kann es je nachdem bemerken und sagen, nein, ich lasse es. Oder ich nehme eine andere Richtung. Das heißt, es braucht also die Möglichkeit, wie aus dem das Erleben so zu lassen und in einen Freiraum zu kommen, der mir alternatives Handeln ermöglicht. Und um das geht es irgendwo. Und das ist auch in diesem Bild, habe ich jetzt versucht, hier so darzustellen, das ist ja dieses innere Kreis und diese Achtsamkeit in der Mitte dargestellt durch diesen blauen Kreis mit dem weißen Punkt in der Mitte, kann dazu helfen, dazwischen diesen Lebensbereichen wie Lücken, deshalb die weißen Striche. Also ich kann die wie ein Stück weit in Freiraum einbauen, nicht, dass es mich automatisch von einem Bereich in den nächsten zieht und wieder zieht, sondern wenn ich Achtsamkeit in das Ganze bringe, können sich erstens Lücken auftun, erstens, und zweitens kann sich das so, was so unglaublich stabil und bedrängend und bedrohlich sein kann von diesem Erleben, kann sich wie auch auflösen. Deshalb geht von dem blauen Kreis aus, dass das Weiß auf und überdeckt das zunehmend, es löst sich wie eins auf. Das habe ich versucht so darzustellen. Und wichtig ist immer wieder eigentlich, so beschreibt das, Sie können das nochmal dann in Ruhe nachlesen, wirklich bei dieser Atmung sein und möglichst im Erleben zu sein von dieser Atmung und dann möglichst dieser ausfließende Aspekt eben zu betonen, dieses Loslassen, weil damit kultiviere ich eine Lücke in mir, dass ich einfach einen Freiraum habe in meinem Erleben. Und das kann man also überall machen, wenn ihr zur Arbeit geht, einfach beim Atmen sein und immer so dass der Hauptaugenmerk auf die Ausatmung in einer Sitzung irgendwo, also ihr könnt das wirklich mal üben, ich habe das mal die letzten Tage so ausprobiert, das geht schon, da vergisst man es dann wieder, aber geht also schon eigentlich recht gut. Und eigentlich könnte man so sagen, die vielleicht schon in früheren Jahren an Achtsamkeitsabend waren, ich hatte ja mal deshalb habe ich das so als Erinnerung hier hereingebracht, ich habe ja mal ein Jahr gemacht, eigentlich über so einen Kunstbegriff, den ich mir überlegt habe, wie könnte man Meditation eigentlich auf den Punkt bringen, und bin auf das englische Wort Becoming gekommen und habe jetzt eigentlich gestaunt, als ich wieder Trungpa gelesen habe, wenn er ja schreibt, in Berührung kommen und weitergehen, ist es eigentlich dasselbe wie mit dem Be und Coming gemeint. Das Be wäre gemeint, ich bin. Das englische Wort für Sein. Ich bin einfach da. Und gleichzeitig aber ist es ja kein statischer Zustand, sonst geht wieder weiter in ein nächstes, das Kommen. Und Becoming ist das englische Wort eigentlich für Werden oder für Pantherea, alles fließt, die Übersetzung. Und eigentlich ist in diesem englischen Wort sind beide Aspekte wirklich drin. Es ist einerseits dieses Sein, in Kontakt kommen, in Berührung sein, und gleichzeitig ist es eben nicht statisch stabiles, sondern es fließt weiter ins nächste Erleben. Und sich immer wieder, und das ist die Herausforderung, auch bei einem Angenehmen nicht kleben zu bleiben, das, was unangenehm ist, nicht weghaben zu wollen, sondern fließend mit dem zu sein, was eigentlich da ist. Und so über dieses so fließende Sein wird es uns möglich, immer so stärker einfach auch im Moment und damit bei uns zu sein. Das, was wieder ganz so am Anfang in diesem Zitat stets versuchen wir etwas zu tun, statt einfach nur bei uns zu sein. Indem wir so zu uns finden, geschieht eigentlich etwas Erstaunliches. Ich weiß nicht, wie es euch heute Abend gegangen ist, da haben wir das ja etwas versucht. Das kann herausfordernd sein, so mit sich zu sein, vielleicht tauchen auch Ängste und Sorgen auf, aber also in aller Regel ist es eigentlich ein sehr, sehr schön, so mit sich zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Aber es taucht eigentlich so, wenn wir gar nichts nach etwas streben oder etwas anderes haben wollen, sondern einfach nur da sind, dann kommt es zu einer großen inneren Ruhe, einer Öffnung, einem Verbundensein. Es ist so man sagt ja auch noch mit sich selber im Lot sein. So, oder? So, und das wäre dieses auch diese Verbindung zu diesem Begriff, das innere Maß. Wenn ich so mir mein inneres Maß finde und mit mir in Kontakt bin, dann stellt sich eigentlich, dann werde ich nicht wütend oder aggressiv in aller Regel, sondern es passiert eigentlich etwas Gegenteiliges. Ich komme in Berührung mit eigentlich sehr, wir würden die als positive Eigenschaften beschreiben. Da kommt eine innere Freude auf, eine innere Weite. Ich fühle mich verbunden mit anderen. Ich werde kaum dann auf jemand anders reagieren, selbst dann, wenn er mich provoziert. Also ich bin so mit mir selber im Reinen und kann deshalb ganz anders auch auf Unangenehmes von außen reagieren. Und das, was wir hier ein Stück weit so ansatzweise begegnen können, kriegen wir ein Gespür dafür, was so mit in buddhistischen Belehrung, das ist etwas ein esoterischer Begriff, aber ich bleibe jetzt hier trotzdem so mit der inneren Buddha-Natur. Also die Überzeugung ist in der buddhistischen Belehrung, dass wir alle, egal wie verstrickt und wie wir unterwegs sind, eigentlich in uns das Potenzial haben, zur Befreiung zu finden, das ist angelegt. Eigentlich sind wir schon Buddhas, wir merken es nur nicht. Oder? Und wenn wir so mit uns selber in Kontakt kommen, wird das ein Stück weit spürbar, dass das eigentlich so ist. Dass da in uns, wenn wir zu uns selber finden, nicht eben unheilsame Qualitäten hervortreten, sondern eigentlich alles zurücktritt und es ruhig wird, treten heilsame Qualitäten zutage, die wir als heilsam bezeichnen würden. Und in dem Ausmaß, und heilsame Qualitäten heißt auch, ich fühle mich sicher, ich bin bei mir, in Anschlusszucht zeigen, ich fühle mich gehalten, ich habe einen Boden, es ist mir weiter, ich bin in der Offenheit und trotzdem präsent. In dem Maße, wie wir eben über solche Meditationsübungen oder Zeiten, in denen wir uns solche Zeit schenken, wird das erfahrbar, dass dem so ist. Und in dem Maße, wie es uns erfahrbar wird, steht uns das auch eher dann zur Verfügung, wenn wir uns wieder in eigentlich äußern beängstigenden Situationen sind. Dieser innere Grund, der geht nicht verloren. Der wird manchmal wieder überdeckt durch Emotionen, die gerade da sind, durch angetriggert von außen. Aber wenn wir so mit dem immer wieder in Kontakt sind, gehen wir anders durch den Tag, selbst in Situationen, die uns eigentlich Angst machen würde. Es kommt zu einer Grundsicherheit, so wie ein sicherer innerer Boden tritt da zutage. Und um das geht es eigentlich in dieser Belehrung von dieser Meditationsanleitung. Und wenn ich nicht immer wieder in Kontakt komme mit diesem inneren Grund, dann erlebe ich auch dieses Lebensrad irgendwo anders. Dann kommen eben diese kleinen Buddhas, die hier in diesen Lebensbereichen da drin sind. Es ist mir möglich, allen, wenn ich diese Grunderfahrung von dieser inneren Heimat oder diesem Einkehren in mir selber habe, dass ich auch aus solchen bedrohlichen Situationen viel schneller wieder in den Freiraum finden kann, um meine Freiheit da zu finden. Und deshalb hat es richtigerweise auch in all diesen bedrohlichen, verwirrten Bereichen hier, die hier so grafisch dargestellt sind, überall eigentlich die Pforte, um in ein anderes Erleben zu kommen. Und dieses andere Erleben wird eben geübt oder dem begegnet man in dieser Meditation oder einer auch anderen Meditationsform, wie sie eben hier beschrieben ist. Und dazu braucht es diese Einkehr in uns selber, dass wir eigentlich diesem innersten Kern in uns begegnen können. Und der ist total verlässlich. Der ist immer da. Ist nur einfach, manchmal hat es da Wolken, dieses Bild, das ist manchmal verdeckt durch Emotionen, wir sind abgelenkt, wir sind verstrickt, aber im Tiefsten, wenn wir dem immer wieder begegnen, gibt es auch nur eine Grundsicherheit, egal was uns eigentlich an äußeren, auch schlimmen Dingen passiert, es weht mich nicht weg. Es ist da eine Grundsicherheit und das wäre diese innere Buddha-Natur, man könnte sagen, dass der innere göttliche Anteil in uns, vielleicht jetzt aus christlicher Sicht. Das wäre auch diese Zitate, die da von den beiden christlichen Mystikern von Eckhart und Taulo eben, diese Einkehr führt dazu, dass wir in uns das Göttliche in uns eintritt oder wir dem Göttlichen in uns begegnen. Und das ist gar nicht mehr trennbar voneinander. Das ist dieser zutiefste innere sichere Grund, der immer da ist, egal was wir eben hier noch so verwirrt erleben. Und eigentlich geht es darum, diesem zu begegnen. Und dieses Rad oder auch diese Darstellung mit eben einerseits dem Buddha hier oben, der eigentlich auf die Befreiung verweist, ganz oben, aber auch diesen Buddhas in diesem bedrängenden Rad hier, eigentlich immer auch die Botschaft, das ist nicht einfach nur die Realität, es ist eine Art des Erlebens. Aber wenn wir auf das von einer anderen Basis her erfahren, dann auf einmal verliert es diese Bedrohlichkeit und diese beängstigende Atmosphäre und wir können da mit Sicherheit und Vertrauen unterwegs sein. Und ganz am Schluss ist ein Zitat, das aus diesem Buch Jack Kornfield nach der Erleuchtung, Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. Ich habe das Buch auch schon gebaut in früheren. Ein sehr tolles Buch, hat viele tolle Geschichten drin, ist auch lesenswert. Alle Wesen sind Buddha-Natur und das heißt, im Innersten, wir selber haben eigentlich die Anlagen, es ist nur noch nicht ausgefaltet, haben wir das Potenzial zu erwachen, uns von jeder Angst zu befreien. Alle Wesen sind Buddha-Natur und wie Eis im Prinzip Wasser ist. Wie traurig, dass die Menschen das Naheliegende ignorieren und die Wahrheit in der Ferne suchen. Das ist so, als verlange jemand mitten im Wasser nach Wasser. Nun, was sollte jetzt fehlen? Das Nirvana oder die Befreiung liegt direkt vor uns, das reine Lotusland, ein anderer Begriff dafür. Dieser ganze Körper ist der Buddha. Das heißt eben in dieser Nomenklatur jetzt hier, man könnte auch sagen, dieser ganze Körper, das ganze Sein ist göttlich und im christlichen Sinne. Das heißt, auch wenn wir darin verstrickt sind, und uns darin verlieren, wir können über so Methoden wie die Meditation zu diesem inneren Kern wieder finden, der uns das auch ganz wieder anders erleben lässt. Und dann verliert es diese Bedrohlichkeit. Das wäre noch das, was ich so auf einer nochmal anderen Optik zu diesem Rad sagen wollte. Also das Rad symbolisiert ängstigende Zustände auch. Im Kern aber können wir darauf vertrauen, dass es eine Art Basis des Erlebens gibt, die wir einüben können, die wir stärken können, die es uns hilft, dieses Ganze auch bedrohlich und uns beängstigen aus einer anderen Optik und einer befreiten Optik zu erleben, mit mehr Vertrauen, mit weniger Angst, mit weniger Sehnsucht, mit mehr Möglichkeit, einfach ganz mit dem zu sein, was jetzt gerade ist, voll im Reinen damit. Und das würde es ja eigentlich gehen. Und wenn wir das sind, dann bewegen wir uns auch nicht mehr an diesem Rad. Wir verlieren das. Das löst sich wie auf. Samsara ist eigentlich eine Art Illusion, in der wir verfangen sind, dass nicht etwas real existierendes, fixes, sondern eigentlich eine Art Illusion, die durchschaut werden kann. Das Potenzial dazu ist da und haben wir alle. Und das wäre auch die frohe Botschaft des Buddhismus, dass dies eben möglich ist. Und die Meditation, wie sie hier beschrieben wird, vielleicht versucht ihr das mal aus über die Festtage oder auch sonst und versucht euch wirklich Zeit der Stille und Einkehr bei euch selbst zu schenken. Das wäre das größte Geschenk, was wir uns geben können an Weihnachten. So als Weihnachtsbotschaft. So. Das wäre das, was ich heute Abend noch zu diesem Samsara sagen wollte. Ich habe eigentlich noch einen ganz anderen Vortrag vorbereitet, wo es ganz an all diese Details eingeht. Ich habe gesagt, ich verzichte jetzt drauf, das passt irgendwie besser. Vielleicht mache ich das dann nächstes Mal oder nächstes Jahr. Komme ich dann sicher noch irgendwann mal auf dieses Rad wieder zurück. Es gibt zu viel Stoff, um darüber zu erzählen oder darüber nachzudenken. Ja, das ist das, was ich habe heute so erzählen. So dann, es gibt vielleicht der Bedarf nach Rückfragen, Erklärungsbedarf oder
noch etwas, aber wenn du beim Hangouts schreibst, das Boykottieren vom auf das Boykottieren dann nochmal zurückkommen kannst.
Also. Fokussieren.
Boykottieren.
Boykottieren, ja, das ist ein bisschen. Habe ich mir auch geredet. Also das ist, kann ich zum helfen, wo das ist. Du wirst es gerade sehen. Das ist beim Atem. Ah, da. Auf der Seite 3 ist das unter dem Rad und der Ziele 43 ist das, gell? Dort unter seht ihr, steht Boykottieren ist in diesem Fall ein ganz entscheidendes Wort. Also so wie ich das verstanden habe, ich habe zuerst kurz in dieser Anleitung, wo er sagt, kurz darum, zuerst mit dieser Atmung wirklich ganz in Verbindung, kurz mit der ganzen Atmung. Und da sagt er auch, es geht darum, möglichst nicht mehr die Atem beobachten speziell, als würde ich sie von außen wie beobachten oder in mir spüren, sondern eigentlich einfach zu dieser Atmung werden. Das klingt und sie nehmen das Verstück. Man kann ganz in einer Tätigkeit sein. Man merkt gar nicht, dass ich etwas mache oder etwas denke, sondern ich bin einfach ganz präsent in der Atmung. Das ist das Erste, was man eigentlich anlegt. Und das Zweite ist eben, dass man mit Boykottieren meint er nicht, dass man die Atmung praktisch jetzt wieder beobachten, wenn wir sie atmen und so, vor allem sie atmen, sondern wenn man schon wieder präsent wird, höchstens im Ausatmen, dann, wenn es sich selber öffnet, im Einatmen, wenn man wieder bei der Atmung bleibt und sie beobachtet, können wir uns wie wieder mit der damit identifizieren und sind wieder bei einem Fokus. Und es geht eigentlich darum, den Fokus völlig zu öffnen. Darum wird die Aufmerksamkeit, oder dass es uns wieder hinzieht, um genau die Atmung zu beobachten, die wir boykottieren, das eigentlich loslassen. Wir uns mehr aufs Ausatmen konzentrieren ist das falsche Wort, mehr dort drauf so hauptsächlich anspüren, aber auch nicht wieder im Sinn von festhalten, sondern wirklich versuchen zu öffnen. Das ist einfach der wichtige Teil, ist praktisch das Ausatmen. So ist das Boykottieren gemeint. Es ist ein bisschen, ja, man muss ein paar Mal lesen, was meint er wirklich damit und es auch mal ausprobieren. Und es ist noch lustig, wenn man eben das Wort hat, plötzlich hängt man wieder an der Einatmung. Und dann versuchen einfach wieder die Atmung zu erleben und die Ausatmung zu betonen. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist damit gemeint. So habe ich zumindest verstanden. Habt ihr ja etwas zum Lesen, über die Feststellung. Und es ist wirklich, ich habe das Kapitel schon ein paar Mal gelesen, es ist wirklich lesenswert. Also es sind so die typischen Texte, die man x-mal lesen kann. Man sieht sie immer wieder neu und dann plötzlich denkt man, ah, das passt noch zu diesem Zitat und dort ist noch etwas, was reinpasst. So ist dann das Zitat, die Zitate, das ist ein bisschen entstanden. Gut. Damit danke ich euch fürs Kommen und für euer Interesse in diesem Jahr. Wenn wir hier gewesen sind, können wir mal über die Viertig überlegen, neben nichts machen, was wir nächstes Jahr können machen. Mal schauen. Ich habe noch kein Thema überlegt. Gibt es ein Thema aus eurem Kreis, wo ihr sagt, eigentlich das wäre doch mal lässig, Stefan, das wäre doch mal ein lässiges Jahresthema. Habt ihr spontan eins? Gibt es etwas, was ich fände, das wäre mal gut?
Weltangst. Also nicht Angst, die eigene persönliche, sondern was einfach so läuft ringsum. Das, ich kriege das auch nie in Zusammenhang. Ich finde immer, kann ich in Ruhe, ich finde das alles ganz toll auch und es tut mir auch gut. Mhm. Aber ich kriege das in Zusammenhang. Also, was mit Menschen passiert und was wir auch zulassen und was wir, wenn wir kriminalisiert werden, wenn wir Menschen helfen und so weiter. Also es sind so viele Sachen, die ich dann einmal in den Zusammenhang kriege. Wie ist denn das für einen Mensch in so ganz schwierigen Situationen? Da kann ihm wahrscheinlich auch helfen, oder? Egal in wo und was man ist. Aber wenn es ums Wesentliche geht, oder?
Ja, also das ist auch interessant, in dem Vortrag von Tillmann, den ich erwähnt habe, geht es ein bisschen um das. Er hat den Vortrag in einer Zeit gehalten, wo sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland reingekommen sind. Ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren war es eine riesige Welle gesehen. Ja. Und dann war das auch ein Thema gewesen, was macht das mit uns, so eine Überfremdung. Und zum Teil ist das ja wirklich auch krass in Deutschland. Er hat geschrieben von einer, der den Teil genommen hat, der einfach jeweils 100 Meter um sie herum drei Flüchtlingslager aufgegangen sind in Freiburg und das führt dann schon, ja, was heisst das, nehmen wir mit Arbeit weg, was bedeutet das, aber es ist eben ein Umweltthema, das jetzt eher im Vordergrund steht. Und das Interessante ist schon, eben, Angst ist immer, wenn uns etwas, was uns wichtig ist, bedroht ist, wo wir uns auch damit identifizieren, das macht ja auch Stress. Und es wird schon jede so Angst, auch so eine Weltangst, und wie geht es mit uns weiter, ist nicht etwas. Es ist etwas bedroht, was mir ganz wichtig ist. Und die Identifikation ist wieder das, was wieder ein Ich ausmacht. Es geht wieder um die Frage, wenn ich gar nicht meine Angst um mich selber habe, das ist auch so eine Weltangst, zumindest bei mir ist es so, ist nicht auch, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Söhne? Ich bin ja schon lange ein älteres Semester, oder? Aber mein, die leben noch vielleicht 50 Jahre. Was ist denn 50 Jahre mit denen? Also, so. Aber dann ist auch wieder dann ist das ja, was passiert mit jemandem, der mir wichtig ist. Und in diesem Ausmaß hat es auch wieder mit Thema für Identifikation. Das tönt so negativ, das ist auch etwas, was mir wichtig ist. Und es kann mir aber auch wichtig sein, ohne dass ich mich damit identifiziere. Und das ist ein bisschen Spannungsfeld. Da geht ein bisschen in diesem Vortrag drauf ein. Also mal reinschnuppern, ob er dir ein bisschen Antworten gibt auf diese Frage. Mhm.